Ihr nehmt es mir nicht übel, gell, liebe Damen, mit eurem Platten, aber ich konnte mir das nicht verkneifen. Meine Frau hatte das ja neulich auch, so ein luftloses Erlebnis. Heute ist ja Pfingsten. Ich möchte aber nicht über Apostelgeschichte 2 sprechen, sondern über ein Ereignis aus dem Alten Testament. Ein ganz konkretes Ereignis mit dem Heiligen Geist, wo also nicht berichtet wird über die Ereignisse an Pfingsten, sondern wo man genau sieht, was passiert, wenn der Heilige Geist in einem Leben wirkt. Also wo so ein Mini-Pfingsterlebnis bei einer einzelnen Person ist. Beim ersten Lesen denkt man das vielleicht gar nicht so, dass das gut zu Pfingsten passt, aber wir schauen uns das jetzt gleich genauer an. Und zwar ist es Psalm 51 aus unserer aktuellen Psalmenreihe. Das ist ein messianischer Psalm. Auch das sieht man beim ersten Lesen nicht, wenn man nicht genau aufpasst. Aber da kommen wir gleich dazu. Psalm 51. Ich habe da heute ein bisschen viele Punkte dazu, aber dafür sind sie kürzer, also keine Angst. Der Psalm ist nämlich extrem dicht, der hat verschiedene Themen. Bevor wir gleich den Bibeltext lesen, möchte ich aber was zur Vorgeschichte erzählen. Das ist ein Psalm von David. Der war König in Israel. David war ein Mann Gottes, von dem uns sehr viel Gutes überliefert ist und von dem wir wissen, dass Gott ihn sehr mochte und dass er so gehandelt hat, wie Gott das will. Er hat aber auch ein paar ganz grobe Schnitzer in seiner Biografie. Einmal, das ist die Geschichte, die vor diesem Psalm stattfindet, einmal hat er eine schöne Frau beim Baden gesehen, es war eine verheiratete Frau und die Lust hat ihn gepackt, hat mit ihr geschlafen, naja, war König, er hat sie sich halt einfach genommen. Also richtige üble Nummer. Und dann ist sie von ihm schwanger und um das zu vertuschen, lässt er ihren Mann, er bringt ihn eigentlich um. Also er lässt ihn, sein Mann dient in der Armee und er lässt ihn ganz nach vorne bewusst an eine Stelle im Kampf platzieren, wo er getötet wird. Also er lässt ihn eigentlich ermorden. Der Mann heißt Uriah, die Frau heißt Bathseba. Und dieser Uriah, der stirbt dann im Kampf. Also Bathseba ist schwanger, David nimmt sie dann zu sich und zunächst einmal lebt er in und mit dieser Sünde. Ein Mann Gottes, ein Repräsentant Gottes, der eigentlich ein Vorbild sein sollte als König und als geistlicher Leiter seines Volkes, lebt im Ehebruch. Und das sieht ja jeder. Auch Gott. Und Gott gefällt sowas überhaupt nicht. Die Ehe ist ein heiliger Rahmen. Ehe ist Gott ganz besonders heilig. Und Gott schickt einen Propheten zu ihm, der Prophet Nathan. Der erzählt ihm eine Geschichte als Illustration von einem Mann, der Besuch hat und keines von seinen Lämmern schlachten will für den Besuch und sich dann eines von einem armen Mann, das Einzige, das dieser arme Mann wegnimmt, hat und lieb hat, das dem wegnimmt und das zubereitet. David ist empört über diese Untat und sagt, dieser Mann, der ist des Todes, der das getan hat. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und dann erkennt David, was er für ein Mann ist, was mit ihm los ist. Und dann kommt dieser Psalm, Psalm 51, einer der tiefsten und dichtesten Bußpsalmen, mit einem Hinweis auf Christus, mit einer Erneuerung durch den Heiligen Geist. Ein wunderbarer Psalm. Wir lesen den einfach. Der Simon kann mal den Bibeltext zeigen, den hatte ich, damit man ja, da besser mitkommt. Psalm 51, dem Vorsänger, also das ist zuerst so eine musikalische Anweisung, die Psalmen waren ja Lieder, wurden gesungen. Könnte man eigentlich auch mal machen, die neu vertonen. Also so richtig wörtlich neu vertonen. Dem Vorsänger, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, und für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege, und die Sünder werden zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so werden meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf, und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Amen. Simon, du kannst mal noch die nächste Folie, die kannst du dann mal eingeblendet lassen, dass man da folgen kann, wenn dir jemand, weil wie gesagt, der Psalm ist recht dicht und hat im Wesentlichen drei große Punkte. Vom Wesen der Buße, was wir hier sehen, was David tut, dann die Erlösung durch Christus und dann die Folgen dieser Erlösung, der Heiligung, des Wirken des Geistes im Leben dieses Mannes. Der Psalm geht ja los damit, dass Nathan zu David kommt. Und da kann man glücklich sein, wenn man so einen Menschen wie diesen Nathan in seinem Leben hat. Einen, der sich traut, einem anderen Mann zu sagen, was er für ein Sünder ist. Trotz der riesigen Schuld, die David durch den Ehebruch und das Töten von Uriah auf sich geladen hat, ist er dann Manns genug, sich das von Nathan sagen zu lassen und zu kapitulieren. David erkennt seine Schuld, als Nathan ihn damit konfrontiert, und er fleht. Es ist eine großartige Reaktion. Was machst du, wenn zu dir jemand kommt und dich konfrontiert, in dein Leben spricht und dir sagt, dass da was falsch läuft? Bist du Manns und Frau genug, dass du das annehmen kannst, dich beugen kannst und umkehren kannst, wenn ein anderer Mensch dich auf Sünde hinweist, ein Bruder oder eine Schwester sagt, das, was da in deinem Leben ist, das stimmt was nicht. Oder bist du dann verbittert und verletzt und willst dein Ego schützen, erbärmlich und schwach, weichlich und reagierst trotzig und empört wie ein kleines Kind, wenn man dich auf sowas hinweist. David hat hier richtig Mist gebaut, aber er hört. Und er erkennt, dass er selbst und niemand sonst das Problem ist. Das ist ein Mangel unter vielen Christen. Wir reden von Buße und singen von Vergebung und so weiter, aber wirklich bußfertig und korrigierbar sind ganz wenige. Wenn Nathan, so ein Mann, zu uns kommen wird heute, wären wir Mann Gottes und Frau Gottes genug, das anzunehmen und umzukehren? David tut es. Und er kommt zu Gott damit, nachdem Nathan ihn so zurechtgewiesen hat, und ruft vor ihm seine eigene Sünde aus. Ruft vor ihm aus, was er selber gemacht hat. Er erkennt, dass er verloren ist, dass er in Sünde ist, dass er in Schuld ist. Wir sehen hier verschiedene Sachen, die einem dann vielleicht sauer aufstoßen, wo er sagt, in Sünde bin ich empfangen. Heißt es, dass der Zeugungsvorgang oder der Geburtsvorgang sündhaft ist? Nein. Das heißt, dass er erkennt, ich bin durch und durch von Anfang an mit jeder Faser meines Seins böse, gottlos und schuldig. Er sagt nur, gegen dich habe ich gesündigt. Da denkt man ja, er hat doch auch gegen Uriah gesündigt, er hat doch auch gegen Bathseba gesündigt, er hat doch gegen sein ganzes Volk und ganz viele Menschen gesündigt. Schuldig geworden ist er an diesen Menschen allen, aber die Sünde, die er verübt hat, ist vor Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben und vor Gott allein ist man schuldig mit seiner Sünde. Das Schöne an diesem Psalm ist, man sieht, da hat es einer wirklich richtig Mist gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Situation, wo man wirklich das Herz in die Hose rutscht, wo man richtig Angst kriegt, wo man feststellt, ich habe was kaputt gemacht, was ich nie mehr richten kann. Ich habe was zerstört, das nie mehr heil wird. Ich bin an jemanden schuldig geworden, was ich nie mehr gut machen kann. Unmöglich. Ich werde mit dieser Schuld leben müssen. Am schlimmsten ist es, wenn es nicht um irgendwelche materiellen Dinge geht, dass man irgendwas kaputt gemacht hat, sondern um Menschen. Wenn man Menschen verletzt hat, wenn man Menschen kaputt gemacht hat. Physisch oder seelisch. Das kann man nie mehr gut machen. Nie mehr. Man muss damit leben. Es ist furchtbar. Für solche Menschen gibt es in diesem Buch hier Hoffnung. Wir können uns an dem orientieren, was David hier tut. Er tut das einzig Richtige. Er kommt mit seiner Schuld vor Gott. Und was macht er da? Das nächste, er bekennt und erzählt von seiner Sündenerkenntnis und seiner Betrübnis. Ich kenne meine Übertretung. Meine Sünde ist beständig vor mir. Ich denke nicht mal nur kurz dran, oh, da habe ich was falsch gemacht, sondern sie zerfrisst mich, sie ist beständig vor mir. Kennt ihr das? Das muss jeder kennen, der wirklich zu Christus gehört. Die Zerfressenheit von der eigenen Sünde. Die tiefe Beugung, die Zerschlagenheit über die eigene Schuld. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Er sieht nur noch sich und Gott und den großen Berg an Schuld, den er vor ihm hat. Das braucht es für eine wirkliche, echte Bekehrung, für ein wirklich echtes, neues Leben, für eine wirkliche Reinigung von Sünde, für ein Leben aus Kraft. Diesen Punkt kann man nicht überspringen. Man kann nicht von unbekehrter Sünder zu geheiligt und im Leben läuft alles und Gott stärkt mich mit Kraft. Das funktioniert nicht. Es ist ein unumgehbares Tal zwischen dem Dasein als Sünder und einem Leben in Heiligung und Wachstum und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ein unumgehbares Tal der Buße, der Zerknirschung und des Zerschlagenseins. David beugt sich hier tief und denkt mal nach, wie euer Gebetsleben aussieht. Welchen Raum nimmt die Buße ein? Welchen Raum in eurem persönlichen, geistlichen Leben nimmt die tiefe Beugung vor Gott ein, dass man auf die Knie geht? Ich meine das nicht bildlich. Christen müssen auf ihre Knie gehen, also wirklich hinknien vor Gott, sich mit dem Gesicht zur Erde hinlegen vor ihrem Gott. Das lesen wir in der ganzen Bibel, das machen Menschen körperlich, die singen das nicht nur und sagen von Knien und so weiter, hinknien, sich beugen vor ihrem Gott, in Erkenntnis ihrer selbst. Und dann kann das passieren, was hier jetzt passiert in diesem Psalm. Ein ganz unscheinbarer Vers, Vers 9. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Weißer als Schnee. Schnee war eines der weißesten Sachen, die die Leute damals kannten. Es gibt da unfassbar viel verschiedenes Weiß. Aber hier weißer als Schnee, also richtig ganz weiß. Vollkommen ohne Makel, ohne irgendeinen Flecken. Das ist interessant. David ist die ganze Schuld, die er hat, bewusst. Er erkennt sie, sie zerschlägt ihn. Und dann hat er diese Hoffnung, diese vermessene Hoffnung, weißer als Schnee. Gerade noch hat er bekannt, wie dreckig er ist und wie kaputt. Und jetzt spricht er hier diese Hoffnung aus, dass dieser kaputte, sündige Mensch nicht nur wieder so halbwegs in Ordnung kommen kann und das Leben wieder lebbar wird, sondern weißer als Schnee. Er hat die Hoffnung, reiner zu sein als die Engel, reiner zu sein als irgendwas, was man sieht. Vollkommen entsündigt, vollkommen perfekt vor Gott, vollkommen makellos, vollkommen ohne irgendein Stück Schuld. Ist es nicht vermessen, sowas zu denken? Wie kann man sich sowas einbilden, nachdem er einen Mann in den Tod geschickt hat, um mit seiner Frau die Ehe zu brechen? So ein Mensch hegt die Hoffnung vollkommener Reinheit? Entsündige mich mit Isop. Da geht es um Jesus Christus. Dieser Isop, der kommt in der Bibel, ist eine Pflanze, kommt in der Bibel, Hyssopus officinalis, kommt in der Bibel 13 Mal vor. Und manche Ausleger sind der Meinung oder sagen, dass es in dem Gebiet der in Israel, was die heute fälschlicherweise Palästina nennen, und Ägypten, so, da gibt es diese Pflanze überhaupt gar nicht. Es gibt aber einen Haufen andere Pflanzen, mindestens zwei, die man mit diesem Isop-Gewächs aus der Bibel identifiziert. Aber ist ja völlig egal, weil das ist eine begriffliche Umdeutung, so wie bei Walfisch, der bis 1852 noch Fisch war und man jetzt im Nachhinein gesagt hat, okay, das ist eigentlich Carl von Linné, das ist eigentlich ein Säugetier. So ist es auch mit diesem Isop. Wenn man später kommt und sagt, das ist eigentlich gar keiner, hat es nichts mit der Wahrheit von Schriften zu tun, die tausende Jahre vorher geschrieben wurden. Dieser Isop auf jeden Fall, der kommt 13 Mal vor in der Bibel. Und Preisfrage, Herr Christian, habe ich mir sagen lassen, letzte Woche gesagt, weiß jemand, wo zuerst? Wo kommt zum ersten Mal dieses Isop-Gewächs vor in der Bibel? Mose ist schon mal richtig, also Buch Mose.
2. Mose
12. Was steht da? 2. Mose 12. Das Passa. 2. Mose 12, Vers 22. Und nehmt einen Büschel Isop und taucht es in das Blut, das im Becken ist. Und streicht von dem Blut, das im Becken ist, an den Türsturz und an die beiden Pfosten. Ja, aber keiner von euch soll zur Tür seines Hauses hinausgehen bis zum Morgen. Es ist die Verordnung, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, als es gefangen war in Ägypten und es im Begriff stand, es zu befreien. Wer gerettet werden wollte und nicht von dem Engel geschlagen werden wollte, den Gott durch die Häuser Ägyptens geschickt hat, um ihre Erstgeburt zu töten, der musste einen Büschel Isop in das Blut des Lammes tauchen und sein Haus damit kennzeichnen. Dieses Blut rettet die Israeliten vor dem Gericht Gottes über Ägypten. Und dieses Blut rettet heute jeden vor dem Gericht Gottes über die gottlose Welt, über das heutige Ägypten, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde, Offenbarung 11, Vers 8. Das Blut des Lammes rettet uns vor dem Gericht Gottes. Und der Isop ist es, der in dieses Blut des Lammes hineingetaucht ist. Und so blickt David prophetisch auf das Blut des Lammes und erhofft sich von diesem Blut völlige Reinigung von seiner Sünde, sodass er entsündigt ist, weißer ist als Schnee. Das geht nicht mit alttestamentlichen Reinigungsbräuchen. Er sagt, du willst keine Opfer. Wieso sagt er das überhaupt? Die waren doch verordnet, diese Opfer. Aber er wusste, diese Opfer können Schuld nicht wegnehmen. Er blickte auf das Blut des Lammes, das er prophetisch vor sich sah und wusste, nur dieses Blut kann mich vollkommen reinmachen. Nur dieses Blut kann mich vollkommen entsündigen. Nur dieses Blut kann mich reiner machen als Schnee. Wie konnte David Vergebung erlangen, lange vor dem Kreuz? Wie konnte er ein Träger des Heiligen Geistes sein, wie wir hier auch lesen, lange bevor Pfingsten da war, lange bevor er ausgegossen wurde? David war ein Prophet, das wissen wir auch aus der Schrift, und er sah prophetisch voraus auf Christus. Darum kann er so von Vergebung sprechen, darum sind diese Psalmen oft so wie das Evangelium von der Vergebung, von der endgültigen Vergebung Gottes, von der Hoffnung auf Gemeinschaft, ewige Gemeinschaft mit ihm geprägt. Das geht nur im Blick auf Christus. Jetzt denkt manche, oh, das ist aber ganz schön weit hergeholt. Lukas 24, 44 sagt Christus selber zu seinen Jüngern, als ihr nicht glauben, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Jesus selbst bezeugt, dass die Psalmen über ihn schreiben. So auch dieser Psalm. Spürst du deine Schuld vor Gott? eine Sündhaftigkeit, eine Gottlosigkeit, kannst nicht damit leben, es ist gut. Dann ist Hoffnung da für dich, wenn auch du dich von dem Blut Jesu reinigen lässt. Nur von diesem Blut. Dieser Psalm ist uns ein Psalm der Hoffnung. Egal wie schwer die Schuld ist, egal wie verkorkst das Leben ist, egal wie oft es verkorkst ist. Und besonders hoffnungsvoll für Christen, dieser David war ein Mann Gottes. Also das war nicht irgendein Unbekehrter, der von irgendwo kam und kommt hier mit seinem ganzen gottlosen Leben und bekehrt sich hier zum ersten Mal. Das war ein reifer Mann Gottes, der das Volk Gottes führte. Er hätte es wissen müssen. Kennst du diesen Zustand, dass du denkst, ich müsste es wissen. Bin ich so lange dabei. Wieso passiert mir das? Wie kann mir das passieren? Ah, ich müsste es doch wissen. Das wird so sein bis zu unserem Tod. Aber es gibt Vergebung, auch für solche Menschen. Neuanfang, auch wenn man schon 30 Jahre lang angefangen hat. Sühnung, Vergebung, und es ist immer das Gleiche. Wir kommen nicht darüber raus. Es gibt keinen Fortschritt über das Opfer Christi hinaus. Das Opfer Jesu Christi ist unser Ein und Alles. Das ist alles, was uns vor Gott gerecht macht. Wir können nichts dazu tun und wir können nicht darüber hinausschreiten. Das Opfer Jesu Christi, Christus als der Gekreuzigte vor Augen, das ist die Lebenseinstellung eines Christen. Und wenn das passiert in deinem Leben, dann kann Erneuerung geschehen und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vers 13 schreibt David: Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit, das ist der Heilige Geist, nimm nicht von mir. Jemand, der diese Sünde erkannt hat und sich vor Christus gebeugt hat und durch das Blut des Lammes gereinigt ist, der wird erneuert. In dessen Leben kommt der Heilige Geist. Dritte Person des dreieinigen Gottes. Nimmt Wohnung in einem. Und es waren damals Einzelpersonen, David und ein paar Propheten, vereinzelt kam der Heilige Geist auf Menschen und hat sie getrieben. Und jetzt seit Pfingsten, seit diesem Pfingstereignis, ist er hier auf dieser Erde anwesend und kommt in jeden, der Jesus Christus als Herrn bekennt, der sich gebeugt hat, der neues Leben hat durch Jesus. Und der Geist treibt einen um. Der ändert was im Leben. Der räumt aus. Der will nicht, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind, sondern er räumt auf im Leben. Dazu ist er gekommen, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten, nach Johannes 16, Vers 13. Der Geist ist da, um uns immer tiefer in diese eine Wahrheit in Christus, immer tiefer hineinzuführen, Veränderungen in uns zu bewirken. Den Heiligen Geist erkennt man nicht daran, also wo der gegenwärtig ist, wo viel Trubel ist und viel, wo es abgeht, sondern den erkennt man daran, wo Menschen heiliger werden, wo Sünden gelassen werden, wo Beziehungen in Ordnung kommen, wo Menschen bußfertig sind, demütig sind, sich aufopfern für andere. Das sind die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes sind nicht Singen und Klatschen. Nicht, dass das schlecht ist, aber die Früchte des Geistes sind Heiligung, sind, dass man heiliger wird. Das bewirkt der Geist in uns. Und hier lesen wir ganz viele Früchte des Geistes in Vers 8, 10, 12, 13 und 14. Fröhlichkeit, Freude will David, Wahrheit im Innern, Weisheit, ein neues Herz, ein fester Geist, ein williger Geist, Freude des Heils, jubelndes Preisen der Gerechtigkeit Gottes. Das sind die Früchte, die der Heilige Geist in Davids Leben hier wirken soll. Darum fleht er nach seiner Buße, nach seiner Umkehr. Das ist Pfingsten. Das ist das, was da passiert. Dass Menschen ganz neu werden, Menschen wieder heil werden. Das wirkt der Heilige Geist. Was davon findet in deinem Leben statt, wenn du das anguckst? Lies mal, was in diesem Psalm hier vorkommt. Fröhlichkeit, bist du fröhlich? Freude, hast du Freude? Freude im Heiligen Geist? Wahrheit im Innern, also nicht nur Wahrheit äußerlich, sondern so richtig in sich drin. Absolute Ehrlichkeit, absolutes Nichtverschonen der eigenen Sünde, sondern absolute Wahrheit im Innern. Weisheit, ein neues Herz. Ein fester Geist, fest auf den Willen Gottes gerichtet und willig das zu tun, was Gott will. Sind wir willig? Ist das die Frucht, die der Geist in dir wirkt? Freude des Heils. Wann hast du dich zuletzt gefreut über das Heil? Wann hast du dich zuletzt gefreut, dass du erlöst bist? Jubelndes Preisen der Gerechtigkeit Gottes. Zu nichts anderem kann das führen, wenn wir begreifen, was Christus in uns gemacht hat. Jubelndes Preisen der Gerechtigkeit Gottes. Was davon findet in unserem Leben statt? Das sind die Kennzeichen der Heiligen. Das waren sie im Alten und im Neuen Bund. Das ist der gleiche Gott hier im Alten und Neuen Bund. Das ist auch keine Veränderung. Der ist schon immer so. Nächste Auswirkung, was wir hier sehen, was David jetzt macht, das geht alles ziemlich schnell, alles in diesem Psalm, Evangelisation. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Ist es nicht ein bisschen frech? Gerade hat er noch selber erkannt, wie schlecht er eigentlich drauf ist, schämt sich selber, beugt sich vor Gott, merkt, was er eigentlich für ein Lump ist und ein paar Verse später will er die anderen belehren. Lehren will ich die Übertreter, gerade hat er noch bekannt, dass er selber einer ist, lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Das ist Evangelium. Das ist das, was Petrus gepredigt hat in Apostelgeschichte 2. Umkehr, Buße. Er hat auf das Lamm gezeigt, auf den Christus, der gestorben ist für die Sünde, dass die Sünder umkehren. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist, die Sünder zur Buße rufen. Und David jammert gar nicht über die Rahmenbedingungen. Der sagt ja gar nicht, wenn ich jetzt hier eine Gemeinde und ein Volk hätte, das richtig mitmacht, wenn ich einen gescheiten Tempel hätte, wenn der Pastor da wäre, wenn die Gemeinde mehr Feuer hätte, wenn die Ältesten nicht so luschen wären, wenn der Prediger besser predigen würde, dann würde ich jetzt hingehen und würde evangelisieren. Lehren will ich die Übertreter deine Wege. Wann hast du zuletzt einen Übertreter die Wege Gottes gelehrt? Wann hast du zuletzt deinem Arbeitskollegen gesagt, pass auf Junge, du hast ein Problem, du hast ein richtiges Problem in deinem Leben. Du bist Sünder, du gehst verloren. Ich will nicht, dass du verloren gehst, mir liegt was an dir. Du brauchst Jesus, du musst Buße tun, du musst umkehren. Wann habt ihr zuletzt irgendeinem Menschen in eurem Leben das gesagt? Wenn ihr das nicht tut, seid ihr ignorant und egoistisch. Und das ist falsch. Niemand außer wir, niemand, und da ist jeder gemeint, jeder, Mann, Frau, alt, jung, behindert, gesund, schwarz, weiß, völlig wurscht, jeder von uns hat die Pflicht, die Sünder die Wege Gottes zu lehren, damit sie sich bekehren. Und wenn du 20, 30, 40 Jahre Christ bist und erzählst niemand von Jesus und keiner bekehrt sich, läuft gewaltig was schief. Und es gibt keine Ausreden, wir finden in der Schrift nirgends, dass Gott Entschuldigungen und Ausreden akzeptiert, weil er sagt, ja, du hast halt Pech gehabt, du warst in so einer Luschi-Gemeinde, du hast halt Pech gehabt, die anderen haben nicht mitgezogen, du hast halt, ja, die Umstände waren bei dir besonders schwer, viel schwerer als sonst wo. Solche Ausreden gibt es vor Gott nicht. Jeder von uns, jeder hat diese heilige Pflicht, die Sünder die Wege Gottes zu lehren. Und dann kommt Fürbitte. Plötzlich in den letzten beiden Versen bittet David für Zion und für Jerusalem. Das ist auch ein Kennzeichen der Heiligen, der Bekehrten, der, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Dass sie nicht nur an sich denken, sondern dass sie den Blick auf die anderen richten, nicht auf ihre Makel und Fehler, sondern für sie bitten. Und besonders für Jerusalem, für Zion. Da liegt Segen drauf. Bittet um den Frieden Jerusalems, heißt es im Psalm 122, Vers 6. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Das gilt auch für uns heute noch. Beten für Jerusalem, beten für Israel, das angegriffen ist von jeher, es ist immer noch das Volk Gottes und es ist unsere Pflicht als Christen, diesem Volk beizustehen, für dieses Volk zu bitten und Klarstellung zu beziehen, auch wenn es unpopulär ist heute. Er bittet für Jerusalem, er bittet für Zion und das ist auch unsere Aufgabe heute. Das Letzte, was wir hier sehen in diesem Psalm, ist der Zerbruch. Kommt ziemlich am Ende. Da schreibt David, denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Kein Gefallen an Schlachtopfern. Die waren doch verordnet. Diese Brandopfer, sie waren doch verordnet. Ändert sich Gott? Ändert er seine Meinung? Will er das jetzt doch nicht mehr? Nein. Wir lesen, wenn wir die ganze Schrift lesen, dass all diese Opfer, die Verordneten, nur aufdeckten, wie schlimm es um uns steht. Und niemals Sünden wegnahmen. Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden vergeben. Unmöglich. Sünden vergeben kann nur das Blut des Christus. Und es ist kein Bruch zwischen Alten und Neuen Testament. Das hier ist alter Bund. Da waren die Opfer verordnet. Danach wurde der Tempel gebaut und in dem Tempel wurde geopfert, bis er zerstört wurde und zwischendrin nicht. Dieses Blut zeigt uns aber immer nur, was alles falsch läuft. Das wirkliche Opfer hat Christus gebracht. Und die Opfer, die in unserem Leben stattfinden können, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Das steht am Ende dieses Psalmes, das ist nicht ein Rücksprung, dass es ihm so am Anfang ging, den David, bevor er sich bekehrt hat, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, ein zerschlagener Geist ist eine Lebenshaltung für Christen. Und zwar eine gesunde und gute und dauerhaft praktizierbare Lebenshaltung. Das sind Menschen, mit denen Gott arbeiten kann. Es geht hier nicht um eine Zerschlagenheit im Sinne der Welt, Traurigkeit im Sinne der Welt. Dass man keine Lust mehr hat auf das Leben, einem alles schwer wird, dass man sich fühlt, als hätte man eine Bleiweste an und nicht mehr aufstehen kann und alles furchtbar schwarz, dunkel und schwer ist. Das ist die Traurigkeit der Welt, die zerstört. Aber es gibt eine andere Traurigkeit, eine Traurigkeit Gottes, die zu einer unbereubaren Buße führt nach dem Korintherbrief. Und um diese Traurigkeit geht es hier. Um eine innerliche Zerschlagenheit, eine Zerschlagenheit des eigenen Fleisches, eine Zerschlagenheit über die eigene Unzulänglichkeit, eine Zerschlagenheit, eine Last über die Verlorenheit der Menschen. Eine Last, weil man voller Sehnsucht ist, Christus endlich zu sehen, Christus ins Angesicht zu blicken, endlich daheim zu sein bei Jesus und nicht mehr gefangen zu sein in dieser Welt, in diesem Körper, in dieser Zeit, gequält zu sein von dem, was Gott quält, zerbrochen zu sein über das, was das Herz Gottes zerbricht. Um diese Zerschlagenheit geht es hier. In so einem Zustand sieht man nüchtern und wach, sieht nicht mehr die Schuld der anderen und die Probleme, die sie einem machen, sondern sieht sich vor Gott und sehnt sich nach Gemeinschaft mit ihm. Darum heißt es auch hier, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, Gott, wirst du Gott nicht verachten. Das sind die Herzen, die Gott anblickt, denen er seine Geheimnisse offenbart, mit denen sein vertrauter Umgang ist. Die Menschen des zerbrochenen Geistes und des zerschlagenen Herzens. Kennst du das? Findet es statt in deinem Leben? Kennst du diesen Zerbruch, nicht einen Zerbruch darüber, weil dir irgendwas nicht passt im Leben, irgendwas schiefläuft weltlich, sondern einen geistlichen Zerbruch vor Gott, der dich auf deine Knie bringt und in die Gemeinschaft Christi? Das ist ein Zerbruch, den wir brauchen. Amen.